auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Herzlich willkommen, Herr Böhme-Nessler. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Danke, danke für die Einladung. Ich bin gerne hier.
Ich stelle Sie kurz mal vor, Sie sind Jurist. Von 1993 bis 1998 waren Sie Rechtsanwalt hier in Berlin und in Wiesbaden. Von 1998 bis 2014 Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik, auch hier in Berlin. Seit 2014 sind Sie Professor für öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikationsrecht an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Ich möchte mit Ihnen besonders mit dem Wissen um die nun veröffentlichten RKI-Protokolle über die Pandemiepolitik und die Justiz sprechen. Vor 2 Monaten saßen wir hier und haben sozusagen Protokolle veröffentlicht, die einen, sagen wir mal, anderen Blick, einen anderen Rückblick gewähren oder ermöglichen. Besonders im Prinzip oder besonders mit Blick auf Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Darum soll es vor allen Dingen heute gehen. Und da sozusagen aufgrund der Protokolle und auch der Berichterstattung, die glücklicherweise stattfindet, ein ganz anderer Blick bis hin auf den Anfang der Pandemie eigentlich jetzt möglich ist, würde ich auch gerne nicht sofort im aktuellen Tagesgeschehen einsteigen, sondern mal einen kurzen Blick zurückwerfen und auch erst persönlich Sie abholen und fragen, als Jurist, als Professor, als Rechtsprofessor, wann im Corona-Geschehen entstanden denn bei Ihnen Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen? Gab es einen Schlüsselaugenblick oder war es eine Entwicklung?
Das ist eine gute Frage. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, beides. Aber das schließt sich ja ein bisschen aus. Es war schon so. Also es gibt einen gewissen Schockmoment am Anfang, während des ersten Lockdowns. Am Anfang des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020. Ich erzähle meinen Studenten, oder ich finde, dass wir eine tolle Verfassung haben. Ich mag das Grundgesetz sehr. Das ist ein ganz tolles Werk. Und dann stelle ich sozusagen fest, und das erzähle ich meinen Studenten auch schon seit, weiß gar nicht wie lange, über 20 Jahren. Und dann stelle ich fest, am Anfang des ersten Lockdowns, das Grundgesetz spielt überhaupt keine Rolle. Der Lockdown wird verhängt. Es redet kein Mensch über Grundrechte und über Verfassung. Die Verfassung hat bei den politischen Entscheidern keine Rolle gespielt. Es gab auch keine Einsprüche aus juristischen Kreisen, also aus den Fachkreisen, die es eigentlich hätten wissen müssen. Es gab auch keine Einsprüche oder kritischen Nachfragen aus den Medien. Die Grundrechte waren plötzlich nicht existent. Und in diesem Moment, das war der Anfang des ersten Lockdowns, da waren die Grundrechte nicht mehr als totes Papier. Und das war ein Schockmoment. Und da habe ich dann auch angefangen zu überlegen, das kann irgendwie nicht alles sein. Wir können nicht millionenfach Grundrechte einschränken. Das waren die weitreichendsten Grundrechtseinschränkungen, die wir je hatten in Deutschland. Also nach 1945, also in der Bundesrepublik. Und Verfassung und Grundrechte spielen keine Rolle. Einfach so. Das war tatsächlich der Schockmoment. Und das ging ja dann auch weiter. Die Grundrechte, wenn man sich die Haltung der Justiz anguckt, was die Justiz dann gemacht hat, das war der nächste Schock, dass ich denke, na gut, wir haben ja einen Rechtsstaat. Das Rechtsstaat heißt ja, wir haben eine unabhängige Justiz, die dem Staat auch, Verwaltungsgerichte, die dem Staat in den Arm fallen, wenn er übergriffig wird, wenn er sich nicht an die Regeln hält, wenn er also die Grundrechte verletzt. Und dann stelle ich fest, die Gerichte machen nichts. Die nicken alle behördlichen Maßnahmen ab. Und dann denke ich, na gut, wir haben aber noch die letzte Hoffnung, nämlich Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, das sich ja selber als der Hüter der Verfassung bezeichnet. Denke ich, na gut, also jetzt kommt aber Karlsruhe und die ziehen dann rote Linien und sagen, Grundrechte sind wichtig und der Staat darf bestimmte rote Linien einfach nicht überschreiten. Er muss das entscheidende Prinzip bei der Behandlung der Grundrechte, nämlich die Verhältnismäßigkeit, beachten. Mhm. Die pochen jetzt auf die Verhältnismäßigkeit. Was passiert? Nichts. Erstmal passiert lange nichts. Die werden überschwemmt mit Verfassungsbeschwerden zum Beispiel. Und sie tun einfach nichts. Es ist ja so, die Richter können ja selber entscheiden, wann sie über was entscheiden sozusagen. Und ob sie jetzt tätig werden oder nicht, das entscheiden sie selber. Sie haben sich entschieden, erstmal nichts zu machen. Und da dachte ich ja, das ist aber ein schöner Hüter der Verfassung, der, wenn es wirklich drauf ankommt, in der richtigen Krise. Wir hatten eine Pandemie, wir hatten eine Gesundheitskrise und so weiter. Wir hatten aber auch eine Verfassungskrise dann. Und die machen einfach nichts. Das Verfassungsgericht macht nichts. Und das ging ja dann immer so weiter. Die Gerichte wurden dann auch tätig und irgendwann wurde das Verfassungsgericht auch tätig. Aber sie haben nichts anderes gemacht als den Mainstream und das, was die Politik vorgegeben hat, mehr oder weniger nachzuplappern. Ich muss es so böse sagen, nachplappern. Wenn Sie sich Urteile durchlesen, das ist wie Copy und Paste aus amtlichen Bekanntmachungen. Und das war dann der nächste Schock. Also ich bin sozusagen, insofern hat sich das von einem Schockerlebnis zum nächsten, es war eine allmähliche Entwicklung, aber schon geprägt durch Schockerlebnisse. Mhm. Es war gruselig. Mhm.
Und wenn Sie sprechen jetzt über die Grundrechte, die Verfassung, das Wesen der Grundrechte, wenn ich richtig informiert bin, ist ja genau eigentlich den Übergriff des Staates auf die Einzelperson zu schützen,
ja.
Richtig?
Ja, genau das ist das. Die Verfassung sagt, ich bin nicht politisch, ich bin nicht abhängig von der aktuellen Politik. Ich schütze euch Bürger vor der aktuellen Politik, wenn die euch zu nahe tritt, wenn die eure ganz wichtigen, extra von mir garantierten Grundrechte eingreift. Das ist die Idee der Verfassung. Und es gibt ein extra Gericht dafür, nämlich das Bundesverfassungsgericht. Das gibt's in anderen Staaten teilweise gar nicht. So in dem Sinne. Und die Erkenntnis war, wenn es wirklich richtig drauf ankommt, dann funktioniert das nicht. Das ist ein Schock, den muss die Justiz übrigens bis heute noch verarbeiten. Im Recht und in der Justiz sind wir noch gar nicht so weit, dass wir uns klar machen, was da eigentlich so richtig passiert ist. Und das müssen wir auch insofern richtig aufarbeiten, dass wir wirklich klarstellen, warum ist das so gewesen? Es liegt an den Menschen, glaube ich. Aber warum ist das so gewesen und wie können wir verhindern, dass das wieder so ist? Mhm. Weil dann ist die Verfassung totes Papier und das brauchen wir nicht. Mhm.
Bevor wir da hinkommen, reisen wir mal zurück nach Mitte März 2020. Mhm. Manche würden jetzt sagen, oh, jetzt lass mich mit dem Corona-Zeug in Ruhe. Aber es gibt auch Leute, wir sitzen jetzt auch hier, die meinen, das ist wichtig zu verstehen, was da passiert ist. Der erste Lockdown in der Geschichte Deutschlands wird überhaupt verhängt. Das Wort Lockdown war völlig unbekannt. Es passiert etwas, was noch nie passiert ist. Erklären Sie mir als Nicht-Jurist, wie war es überhaupt möglich? Was ist rechtlich passiert, dass jemand ausrufen konnte, übrigens, ihr müsst jetzt schließen, ihr dürft das mehr nicht, ihr dürft das nicht, obwohl es ja Grundrechte sind, die mir eigentlich zustehen. Wie hat es funktioniert Mitte März 2020?
Jetzt würde ich spontan sagen, das hätte juristisch gar nicht funktionieren dürfen.
Mhm. Aber es war so.
Aber es hat trotzdem funktioniert. Und das ist, glaube ich, da sind wir an den Grenzen des Rechts. Ich glaube, das ist das Problem. Da war so viel rechtswidrig und verfassungswidrig in der Zeit. Es hat nur keinen interessiert. Mhm. Und das ist das Problem. Wenn das Recht keinen interessiert, dann ist es auch nicht wichtig. Mhm. Und das war, glaube ich, einfach. Es sind einfach Verordnungen gemacht worden, Corona-Verordnung am Stück, die Bundesländer. Dann gab es diese, dann gab es dann später dann ein bisschen diese Ministerpräsidentenkonferenz. Es wurde einfach entschieden und die Bürger haben mitgemacht. Ohne die meisten Bürger, nicht alle. Manche waren auch mutig, aber die meisten Bürger haben mitgemacht. Die meisten Medien haben mitgemacht, auch nicht alle, aber trotzdem die entscheidenden, die reichweitenstarken Medien haben alle mitgemacht. Mhm. Und dann sagt man ja recht. Irgendwann fing Frau Merkel dann an im Bundestag, das war so gegen Ende 20, wenn ich das richtig beobachtet habe, dann hat sie immer von Verhältnismäßigkeit gesprochen. Dann hatte ihr irgendein Berater eingeflüstert, ja, wenn wir über Verfassung reden, dann musst du immer von Verhältnismäßigkeit sprechen. Dann hat sie immer gesagt, wir machen das und das und das und das ist natürlich auch verhältnismäßig. Dann hat sie dem Wortlaut nach plötzlich Verfassungsbegriffe benutzt, aber die hat den Geist nicht verstanden. Das war das Problem. Also der Geist der Verfassung war bei uns nicht so stark verankert, dass er in der Krisensituation hätte wirken können. Das ist das Problem. Mhm. Es reicht nicht, was also der Geist der Verfassung ist, grundsätzlich ist erstmal die Freiheit der Bürger im Mittelpunkt. Menschenwürde und Freiheit. Punkt. Und dann darf der Staat manchmal in schwierigen Ausnahmesituationen und ganz strikt verhältnismäßig die Grundrechte einschränken. Das ist die Konstruktion.
Und für diese Einschränkung braucht er aber eine gute Begründung.
Ja,
richtig?
Natürlich.
Und jetzt gehen wir mal nach Mitte 2020 und wir gucken uns an, dass wir konfrontiert werden, jedenfalls von der Politik, mit der Aussage, wir haben eine Gesundheitskrise, eine Gesundheitsgefahr und wir haben jetzt einen Punkt, der in der ganzen Geschichte wahnsinnig wichtig ist. Wir haben die Hochstufung des Risikos für die Allgemeinbevölkerung durch das Robert-Koch-Institut auf mäßig oder Mitte auf hoch. Jetzt wissen wir, also ich habe nochmal nachgelesen, die Intensivbettenauslastung war zu dem Zeitpunkt ganz normal. Es gab für die ganze Zeit weniger bis die gleichen Erkältungserkrankheiten oder Termine beim Arzt für Erkältungen wie immer. Es gab eine leichte Untersterblichkeit in 2020. Und was passiert ist aber, es wurde gesprochen von enormen Testanzahlen, von einem dynamischen Geschehen. Und jetzt, die Bild berichtet jetzt gerade auch wieder, das sozusagen sagt, bestätigt uns das Gesundheitsministerium offiziell, dass die Risikoeinschätzung, die ja Grundlage ist, um eine Verhältnismäßigkeit zu prüfen, wenn ich sie richtig verstehe, zwar auf dem Papier des RKI geschrieben wurde, ich zitiere hier, die Hand führte aber im Zweifel der Minister. Das heißt doch, wenn wir jetzt zurückblicken, und es steht alles in den Protokollen auch drin, oder vieles davon, wirkt doch die Ausrufung dieses Lockdowns noch absurder, als sie schon damals war für die Leute, die kritisch waren, oder?
Ja, ja, da stimme ich Ihnen völlig zu. Der entscheidende Punkt ist tatsächlich, was Sie sagen, die Risikohochstufung bedingt die Verhältnismäßigkeit. Je nachdem, wie hoch das Risiko ist, desto verhältnismäßiger, je höher das Risiko, desto verhältnismäßiger und desto erlaubter ist ein Eingriff in Grundrechte. Mhm. Und umgekehrt. Und deswegen war es natürlich, ist das der zentrale Punkt. Und da hat man sich eben auf diese Pseudowissenschaft, in dieses pseudowissenschaftliche Institut verlassen, das Robert-Koch-Institut. Und gesagt, ja, das sind die unabhängigen Wissenschaftler. Es war ja, der Slogan war ja Follow the Science, nach dem Motto, die Politik sagt, nee, wir machen nur das, was wissenschaftlich nötig ist. Und Wissenschaft ist die Wahrheit, also sind wir nur die Vollstrecker der Wahrheit. Und damit hat man sich ja auch die Legitimation geholt, dann solche starken Maßnahmen und solche Eingriffe, starken, heftigen Eingriffe vorzunehmen. Und man hätte aber, und jetzt stellen wir natürlich fest, das, was das Robert-Koch-Institut gesagt hat, war gar nicht die Wissenschaft, sondern das war die Politik getarnt als die Wissenschaft des Robert-Koch-Instituts. Und das ist natürlich gruselig. Man hätte es aber früher, also jedenfalls Leute, die sich ein bisschen mit Behörden auskennen und die sich ein bisschen im Recht auskennen, also meine juristischen Kollegen zum Beispiel, die hätten das aber wissen müssen. Denn eins ist klar, das Robert-Koch-Institut ist kein unabhängiges Forschungsinstitut. Mhm. Das war es noch nie. Das ist eine Behörde, eine ganz normale Behörde mit bestimmten Forschungsaufgaben oder sowas, eine ganz normale Behörde, die in den Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums eingeordnet ist. Und das heißt mit anderen Worten, der oberste Chef des Robert-Koch-Instituts ist der Gesundheitsminister. Wenn wir dann die Bilder gesehen haben, dann in die wöchentlichen Pressekonferenzen, da sitzt dann Spahn und daneben Wieler. Uns wurde ja suggeriert, da sitzt die Politik und die Wissenschaft und die arbeiten Hand in Hand. Mhm. Und dabei kommt dann das Beste raus. In Wirklichkeit war es so, da sitzt der Chef und sein Untergebener. Der Chef, der Gesundheitsminister und der Untergebene, der Präsident des RKI. Und natürlich durfte Wieler nichts anderes machen, als das, was Spahn und später Lauterbach ihm erlaubt haben. Mhm. Das dürfen die, das Robert Koch hätte juristisch gesehen gar nichts verlautbaren dürfen, was der Minister nicht erlaubt. Also das darf kein Beamter, die sind ja eingebunden in die Weisungshierarchie. Mhm. Also die dürfen sich intern beschweren, wenn ihnen eine Weisung nicht gefällt, sozusagen. Dann gibt es ein bestimmtes Verfahren, aber sie dürfen nicht öffentlich der Weisung zuwiderhandeln. Also das heißt, es war, ich glaube, dass je öfter von Follow the Science gesprochen worden ist, desto mehr hat die Politik eingegriffen. Ich glaube, das erklärt man einfach, das kann man am besten psychologisch erklären. Mhm. Je mehr ich von irgendwas rede, desto weniger mache ich das oder desto weniger denke ich das wahrscheinlich. Und das hatten wir da gesehen.
Das war auch meine Vermutung, war, umso mehr jemand etwas betont, dass es so ist, umso weniger ist es so. Wo ich auch persönlich sozusagen, wenn jemand immer wieder sagt, wir folgen der Wissenschaft, dann würde ich mir denken, ja, na, wenn ihr das macht, ist doch okay, warum müsst ihr es betonen? Und da würde ich gerne anknüpfen. Also Sie haben jetzt deutlich gemacht, dass, und das zeigt sich auch in den Protokollen, das ist, denke ich, wichtig zu sagen, dass wir durch die Protokolle wissen, also die Politik fordert das, die Politik ordnet das an, Herr Spahn möchte asymptomatische Leute testen, das steht alles so in den Protokollen, das ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Und Sie haben es jetzt schon angedeutet, aber vielleicht nochmal, welche Schlüsselrolle spielte denn das weisungsgebundene, doch nicht rein wissenschaftlich arbeitende RKI vor den Gerichten, als es um diese ganzen Verhältnismäßigkeitsprüfungen ging? Welche Rolle kommt dem RKI dazu vor Gericht?
Ja, also es ist praktisch, juristisch ist das so, wenn es um Grundrechtseingriffe geht, dann prüfen die Gerichte sozusagen zwei Dinge. Erstens, ist es tatsächlich ein Grundrechtseingriff? Das war bei Lockdowns und so weiter völlig klar, unproblematisch. Und das Zweite ist dieser Grundrechtseingriff ausnahmsweise vielleicht, weil es gute Gründe gibt und weil er verhältnismäßig ist, erlaubt. Mhm. Und bei dieser Frage nach der Verhältnismäßigkeit spielt die Risikoeinstufung natürlich eine Rolle. Je höher das Risiko, desto eher ist vielleicht die Einschränkung der Grundrechte erforderlich und damit verhältnismäßig und damit erlaubt. Das heißt, der zentrale Punkt in diesen ganzen Urteilen wäre gewesen, wie hoch ist das Risiko und ist das Risiko so hoch, dass der Eingriff verhältnismäßig bleibt? Mhm. Und da haben sich die Gerichte einfach viel zu einfach gemacht. Gerichte haben ja ganz oft mit Sachverhalten zu tun, von denen sie keine Ahnung haben. Mhm. Das ist ja normal. Die Gerichte und das Recht beurteilt ja alle möglichen Sachverhalte und die Richter kennen die Sache nicht. Die kennen das Recht, aber die Sache nicht. Und da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, was die Richter dann machen. Sie holen sich Sachverständige und lassen sich von den Sachverständigen sozusagen klug machen. Lass mich von den Sachverständigen erklären, wie ist denn die Sachlage faktisch? Und dann kommen die Richter mit ihrem Wissen und beurteilen das rechtlich. Das hätte man hier auch machen müssen. Man hätte Epidemiologen fragen können zum Beispiel. Man hätte Virologen, man hätte Mediziner, man hätte Kinderpsychiater und so weiter fragen können, wie ist denn die Sachlage eigentlich? Mhm. Und dann hätte man fragen müssen, ist es tatsächlich erforderlich, die Schulen alle zuzumachen? Und auch die, wenn man abwägt zwischen dem, ist es nötig, die Schulen zuzumachen und welche Schäden bei den Kindern hinterlässt das zum Beispiel? Das hätte man abwägen müssen. Das ist das, was Richter eigentlich normalerweise machen und das hätte das Recht auch von denen verlangt. Stattdessen haben die Richter, die Verwaltungsgerichte zum Beispiel und am Ende dann sogar auch das Bundesverfassungsgericht, einfach mehr oder weniger platt sich auf das RKI berufen und gesagt, das RKI sagt, das Risiko ist so groß, die Risikoeinstufung geht nach oben, das sind ja die unabhängigen Wissenschaftler, also sind das sozusagen unsere Sachverständigen, da brauchen wir die gar nicht mehr im Gericht zu hören, das können wir ja jede Woche lesen, was die schreiben und dann auf der Grundlage dessen haben sie dann entschieden, naja, bei so einem Risiko, dann sind natürlich auch die Grundrechtseingriffe erlaubt. Mhm. Das war auch damals schon falsch. Das hätte jeder ordentliche Richter anders machen müssen. Das gibt's nicht, dass man sich einfach nur auf einen Sachverständigen irgendwie und die bezieht. Und die Richter hätten auch damals schon wissen müssen, dass das keine Unabhängigkeit, also ein Jurist weiß das, dass das eine weisungsabhängige Behörde ist und kein unabhängiges Forschungsinstitut. Das haben die alle ignoriert. Und das ist der Grundfehler. Das ist übrigens der Fehler, warum alle diese Urteile, die in der Begründung sich nur auf das RKI beziehen, Fehlurteile sind. Mhm. Das muss man so knallhart sagen. Die gehen von völlig falschen Sachverhalten aus. Sie haben Fehler gemacht, sie haben nicht genügend Sachverständige gehört und das sind Fehlurteile.
Mhm. Das sind Fehlurteile und haben Sie denn erlebt, dass aber auch kritische oder andere Sachverständige geladen wurden?
Also man hat es schon, ich habe jetzt natürlich nicht alle Urteile im Kopf. Ich habe es erlebt beim Bundesverfassungsgericht oder verfolgt. Die haben schon auch in den beiden wichtigen, aber furchtbaren Entscheidungen zur Bundesnotbremse, da haben die unterschiedliche Sachverständige um Stellungnahmen gebeten. Es war keine mündliche Verhandlung, aber schriftlich. Es gab auch tatsächlich kritische NGOs zum Beispiel, die sich geäußert haben. Es gab auch kritische Wissenschaftler, die sich geäußert haben. Das Problem ist nur, es reicht ja nicht, wenn man die lädt und anhört. Man muss die Argumente auch verarbeiten. Hm. Und diesen Verarbeitungsprozess haben sich die Richter am Verfassungsgericht auch gespart. Das merkt man an den Urteilen. Nämlich in den Urteilen geht es nur ums RKI. Hm. Also das heißt, da hatte ich schon, als ich das Urteil das erste Mal gelesen, also den Beschluss, kein Urteil, als ich den Beschluss oder die Beschlüsse das erste Mal gelesen habe, dachte ich das hat mich an Studentenarbeiten erinnert. Die haben hinten eine ganz lange, also Bachelorarbeit, die haben hinten eine ganz lange Literaturliste nach dem Motto, boah, guck mal, das habe ich alles gelesen und toll. Und wenn man die Arbeit liest, merken die, die haben eigentlich nur eins davon gelesen und alles andere steht nur in der Literaturliste. Und dieses Anfängergefühl sozusagen und diesen Anfängerfehler, den habe ich da auch gesehen. Mhm. Also inhaltlich merkt man, es geht nur ums RKI. Pro forma waren auch andere geladen.
Bisschen wie die Proforma-Aussage von Frau Merkel, wir müssen die Verhältnismäßigkeit wahren, aber das auf Papier gedruckt.
Ja, ja.
Und was mich auch am Anfang, es gibt ja sozusagen den Eilrechtsschutz oder Rechtsschutz in der Eile, da muss schnell entschieden werden und es ist nicht möglich, sozusagen eine große Anhörung zu machen. Und dann gibt es diese Hauptsacheverfahren, wenn ich richtig informiert bin, die dauern länger. Ja. Mich hat aber dann auch in so einer Krise, dachte ich mir, vielleicht ist es völlig weltfremd, ich dachte mir, wenn wir jetzt so ein Geschehen haben, 84 Millionen sind beschäftigt, sind daran beteiligt oder sind sozusagen teilweise in ihren Grundrechten eingeschränkt. Ist es wirklich nicht machbar zu sagen, alles auf Pause, außer diese Fall. Diese Verhältnismäßigkeitsfrage muss geprüft werden. Wir laden Leute ein, wir verhandeln hier mündlich, wir nehmen uns nichts anderes vor. Wäre das nicht in der Möglichkeit des Bundesverfassungsgerichts gewesen zu sagen, es gibt nur diese eine Frage jetzt zu klären, nämlich die Verhältnismäßigkeit. Kommt jetzt hier ran, wir brauchen wirklich gute Gutachter, wir müssen es klären. Hätten Sie das machen können?
Natürlich, natürlich. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet selbst, wie es verhandelt, wie schnell es verhandelt, welchen Fall es verhandelt, wie schnell es verhandelt. Entscheidet selbst, wen es als Gutachter einlädt. Und die kommen ja alle, wenn sie als Gutachter vom Verfassungsgericht eingeladen werden, dann kommen sie auch. Und dann wird schnell gearbeitet. Da hätte man innerhalb von ganz wenigen Wochen, man hätte gar nicht so selbst die Eilentscheidung lange liegen lassen müssen und dann sagen müssen, jetzt machen wir schnell eine Eilentscheidung. Und Eilentscheidung heißt zur Sicherheit, lassen wir mal die Lockdown-Maßnahmen, weil es könnte ja vielleicht doch was dran sein und später gucken wir da mal genauer. Nein, Sie haben recht, das war auch schockierend. Warum... Das hätte man innerhalb, also wenn man die richtige Power dahinter setzt, kann man das innerhalb von 2-3 Wochen, kann man da eine fundierte Entscheidung machen. Mhm. Das habe ich auch nicht verstanden, warum die das nicht gemacht haben. Die waren so, aber wir sehen bei Corona, jedenfalls meine Einschätzung, auch so, dass alle möglichen Institutionen, die wir von der Verfassung her eigentlich aufgebaut haben, die so verhindern sollen, dass was schiefläuft, dass die alle mehr oder weniger versagt haben. Wir haben so ein breites, wir können gleich noch über andere Institutionen auch sprechen, die versagt. Aber die sind alle in Deckung gegangen. Das war der Punkt. Mhm. Also es gibt ja diesen, diesen bösen Spruch, ich finde es auch ein blöder Spruch, der heißt, in der Krise schlägt die Stunde der Exekutive. Mhm. Und alle anderen müssen still sein. Nein, das ist nicht so. Und in der Verfassung oder in der Krise kann man auch mal die Verfassung ein bisschen zurücksetzen. Nein, das ist nicht so. Die Verfassung gilt erst recht in der Krise. Mhm. Und das hat man alles vergessen. Das hat man alles nicht gemacht. Es war tatsächlich so, die Exekutive marschiert vorne weg. Und alle machen mit. Die Länder machen mit, alle Behörden machen mit, die Landkreise machen mit. Die Gerichte sind ruhig, machen erstmal gar nichts. Zum Beispiel Bundesverfassungsgericht geht in Deckung, alle anderen... Parlament, wir könnten auch noch über das Parlament sprechen, zum Beispiel im Bundestag, der ist ja auch in Deckung gegangen. Mhm. Das war mindestens so gruselig wie das Versagen der Justiz in dieser Krise. Aber das ist der, Sie haben recht, man hätte innerhalb von 2-3 Wochen mit höchstem Arbeitseinsatz, aber mit ganz viel Hilfe auch von außen wunderbare Entscheidungen treffen können und wunderbare rote Linien ziehen können. Mhm. Verfassungsrechtliche rote Linien ziehen können. Mhm.
Ist nicht geschehen. Sie haben es jetzt aber schon angesprochen. Also es erfolgte ein Gleichschritt oder ein Wegducken. Haben Sie eine Vermutung, warum?
Wir erleben das ja überall. Also in allen Teilen der Gesellschaft war das ja so. Das war so Krise, Angst. Also es geht auch um Angst, glaube ich. Das war auch ganz wichtig. Und das ist auch das Böseste, was die Regierung gemacht hat, dass die Regierung die Angst geschürt hat. Mhm. Das war ja, wenn man sich anguckt, wenn man sich die Verlautbarung anhört, ist nie jemand aufgetreten, der gesagt hat, ja, wir haben eine Krise, wir kriegen die aber in den Griff, wir halten alle zusammen, wir haben gute Maßnahmen und wir kriegen die in den Griff. Das hätte man sich gewünscht, eine Bundeskanzlerin zum Beispiel, die sagt, ja, so. Ich will jetzt mit historischen Beispielen jetzt nicht zu hoch greifen sozusagen, aber es gibt ja Beispiele. Da entscheidet sich dann auch, ob sie irgendwie so eine kleine Figur sind, eine kleine Nebenfigur in der Geschichte sind oder eine Figur sind, die in die Geschichte eingeht. Anfang der 40er Churchill, Hitler greift England an. England steht alleine, ist der letzte Staat, der sozusagen noch die Nazis widersteht. Die Amerikaner wollen noch nicht in den Krieg eingreifen. Und Churchill versucht, ihn in den Krieg reinzuziehen, weil er weiß, alleine geht's nicht. Und England ist aber das letzte Bollwerk. Was macht Churchill? Der steht permanent da und sagt, wir können das eigentlich, wir schaffen das. Punkt. Und zwar echt. Und dann reist er von einer Einheit zur anderen und spricht mit den Bürgern und muntert die Bürger auf und ermutigt die. Das kann man machen in der Krise. Dann ist man ein großer Staatsmann, der in die Geschichte eingeht. Man kann aber auch das machen, was Frau Merkel gemacht hat, immer so, ja, alles schwierig, wir müssen jetzt alle zu Hause bleiben, nicht husten und Weihnachten feiern wir alleine. Und ja, dann schaffen wir das vielleicht. Mhm. Also und das haben ja ihre Kollegen mitgemacht, sie hat ja den Ton vorgegeben. Das haben ja auf jeder Ebene, überall Söder, auf jeder Ebene ist Angst gemacht worden. Die ganze Gesellschaft ist mit Angst durchseucht worden. Und das war, glaube ich, und das wirkt, Angst wirkt ja, Angst ist auch ansteckend. Mhm. Dann hatten am Ende ganz viele Angst, glaube ich. Und das erklärt auch viele Reaktionen. Wenn sie Angst haben, dann rennen sie erstmal Angst heißt, sie rennen dem Anführer hinterher. Das ist ein ganz archaischer Impuls, glaube ich. Oder sie gehen in Deckung. Das sind so diese Reaktionen, die man hat auf Angst. Und das war dann überall. in den Institutionen, in den Gerichten zum Beispiel und sonst wo, da sitzen ja überall Menschen. Und wenn die Angst haben, dann sagen sie, okay, jetzt machen wir mal, dann sitzt der Verwaltungsrichter in sonst wo und sagt, ich als kleiner Richter soll jetzt die Corona-Maßnahme aufheben, weil ich die für rechtswidrig halte. Und am Ende bin ich noch schuld. Erstens mal, ich bin der Einzige hier, der das macht und alle anderen Kollegen gucken komisch. Und wenn ich das jetzt mache und dann sterben mehr Leute als gedacht, dann bin ich schuld, dass hier ein Massensterben stattfindet. Nee, das mache ich lieber nicht, dann mache ich lieber doch irgendwie und so weiter. Mhm. Also ich glaube, Ängstlichkeit war tatsächlich ein wichtiger Punkt. Mhm. Später hätte man dann irgendwie die Angst auch überwinden können. Man darf ja, also ich finde immer, man darf ja Angst haben, das ist normal. Man soll aber nicht feige sein. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich verstehe auch in den ersten Monaten, verstehe ich auch ganz viele Reaktionen, da sind die auch menschlich. Aber irgendwann, spätestens im Sommer 2020, da hätte man ein bisschen genauer überlegen müssen, da hatte man mehr Erkenntnis und hätte irgendwie auch ein bisschen anders entscheiden müssen.
Mhm. Anders entscheiden müssen ist vielleicht auch mit Blick auf die RKI-Protokolle nochmal stärker im Raum, anders entscheiden können, anders entscheiden müssen. Haben Sie die Veröffentlichung der Protokolle, der geleakten Protokolle verfolgt? Gab es Punkte, wo Sie gesagt haben, die haben Sie nochmal überrascht oder schockiert? Sie wussten ja, sagen Sie, Sie wussten, es ist eine weisungsgebundene Behörde. Aber gab es so Punkte, wo Sie dachten, boah, das hätte ich nicht gedacht?
Es ist schon so, es ist ein Unterschied, ob Sie denken, ja, es kann so sein und man ahnt, dass es so ist, dass die Politik Einfluss nimmt aufs RKI. Und wenn man dann schwarz auf weiß liest, wie das konkret war, wie plump und wie direkt teilweise und wie, ich will nicht sagen brutal, aber einfach, wenn man das nochmal liest, das ist schon nochmal ein Unterschied. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der Wert der Protokolle eigentlich. Das ist auch der Letzte, der gedacht, na ja, vielleicht ist das eine Verschwörungstheorie, wenn man sagt, die Politik nimmt einfach Einfluss aufs RKI und so. Ach, vielleicht ist es doch nicht so gewesen. Also das ist schon nochmal ich finde, das ist so der letzte I-Punkt, der jetzt einfach zeigt, es ging um Politik und nicht um Wissenschaft. Mhm. Und das ist der ganz große Wert dieser Protokolle. Das sind ja, das wissen die besser als ich, über 4000 Seiten oder um die 4000 Seiten, die sind noch gar nicht ausgewertet. Das dauert noch Monate, bis man die ausgewertet. Da wird man noch manche Überraschungen wahrscheinlich finden. Mhm. Insofern, das ist wie so ein, jetzt hätte ich mal gesagt, wie so ein Schatz, aber es ist ja, man will das ja eigentlich gar nicht finden, was da drin steckt in diesem Schatz. Aber man wird noch viele Erkenntnisse kriegen, aber ich glaube tatsächlich, das ist die wichtigste Erkenntnis, dass man einfach sagt, es war so, wie viele Kritiker gemeint haben, nämlich es geht um Politik. Mhm. Punkt.
Und das sind jetzt, kann man nicht mehr sozusagen den Querdenkern zuordnen, sondern man musste jetzt eigentlich teilweise eingestehen, dass das, was auf der Straße erzählt wurde von manchen oder was... Ja, womit manche Leute diffamiert wurden. Ich habe das ja sehr viel auch gelesen. Das steht halt so in den Protokollen. Weshalb vielleicht auch es so lange gedauert hat, dass überhaupt jemand sehen darf. Wäre für mich noch ein anderer Aspekt, der mich auch interessiert. Ich habe immer gedacht, warum kann eine Gesundheitsbehörde nicht die Bevölkerung informieren? Warum hätten wir diese Ergebnisprotokolle? Die kann man ja schon irgendwie drüber lesen und gucken, hey, was ist davon irgendwie vielleicht auch gefährlich? Gibt sicherlich bilaterale Sachen, die man nicht einfach veröffentlichen kann. Aber ich habe immer gedacht, in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat, kann man doch diese Protokolle, keine Ahnung, mit einer Woche Verzögerung, mit zwei Wochen, kann man die offenlegen und sagen, das sind übrigens die Diskussionen, die wir im RKI geführt haben. Aber ich meine, logischerweise wäre dann die Pandemiepolitik nicht notwendig, also nicht möglich gewesen, weil Leute hätten gelesen, ach so, warte mal, Masken sind für Laien, bringen nichts sozusagen. Ja.
Genau, und das wäre aber die Idee von Demokratie, dass die Bevölkerung offen in das immer Grund. Es ist vielleicht so, Politik ganz ohne Geheimnisse geht nicht. Man muss auch mal Verhandlungen führen können, ohne dass jeder gleich weiß und so weiter. Es gibt auch vielleicht Staatsgeheimnisse, die vielleicht wirklich wichtig sind und so weiter, vielleicht im militärischen Bereich. Also so. Aber grundsätzlich ist die Idee von Demokratie Transparenz. Es muss die Entscheidungsgrundlagen für die Entscheider, die müssen eigentlich offenlegen. Und die Bürger müssen beurteilen können, das sind die Fakten und das ist die Entscheidung. Ist das eine gute Entscheidung auf der Grundlage? Ist das eine Entscheidung, die ich mittragen will? Oder will ich lieber jemand anders wählen? Das ist eigentlich die Idee. Mhm. Also insofern, dass eben, in der Bevölkerung sind falsche Informationen gegeben worden. Das muss man ganz klar sagen. Mit allen möglichen Tricks. Einer dieser Tricks war, dass man eben auch sagt, RKI guckt ja nicht so genau. Und auch im Nachhinein. Man muss ja klagen bis zum geht nicht mehr. Eigentlich das Informationsförderungsgesetz Das IFG sagt ja, die Informationen müssen grundsätzlich rausgegeben werden. Warum muss man das durch mehrere Instanzen klagen? Warum muss am Ende dann sogar ein Leak kommen, also jemand, der das heimlich gibt? Warum werden erstmal Protokolle rausgegeben, bei denen Seiten geschwärzt sind? Das erklärt sich aber natürlich, jetzt wo wir die Protokolle sehen, ist es klar, warum. Die Verantwortlichen, die sozusagen darüber entscheiden, ob die Protokolle veröffentlicht werden oder nicht, wollen eben nicht, dass man sieht, was da passiert ist. Mhm. Das ist,
Ich habe aktuellen Fall dazu. Ja. Am 9. Oktober 2020 hat das RKI, hat der RKI-Präsident mit der schwedischen Gesundheitsbehörde eine Konferenz gehabt. Mhm. Das ist belegt. Mhm. Das hat mir die schwedische Gesundheitsbehörde sofort den Mailverkehr rausgegeben. Ja, hier ist der Mailverkehr, wir haben uns verabredet. Und habe ich die schwedische Gesundheitsbehörde gefragt, habt ihr ein Protokoll dazu? Haben sie nicht. Und das Robert-Koch-Institut hat erstmal die Fristen sozusagen abgewartet. Dann habe ich immer gesagt, gut, jetzt kommt Untätigkeitsklage jetzt gleich, 7 Tage Zeit. Und dann kam irgendwann der Punkt, haben wir nicht. Gibt kein Protokoll. Kann ich jetzt auch nicht weitermachen, weil ich kann ja nur Protokolle anfordern, die es gibt. Aber ein Punkt der Aufarbeitung wäre zum Beispiel eigentlich zu wissen, am 9. Oktober 2020 haben Anders Tegnell und der Präsident Wieler damals noch gesprochen. Und Schweden ist deshalb wichtig, weil es maßnahmenärmer war und weniger Verpflichtungen hatte. Mhm. Aber ich weiß sozusagen als Bürger nicht, was die besprochen haben. Würde ich aber gerne wissen, weil wenn da stehen würde, ja, Herr Tegnell hat übrigens darüber informiert, dass Schulschließungen nichts bringen und so. Einen Monat später werden bei uns die Schulen geschlossen, sind wir in einer anderen Sachlage, was auch Verantwortung angeht. Also das ist einfach ein Beispiel, was ich nochmal sagen wollte. Ich würde gerne noch ein aktuelles Beispiel mit Ihnen besprechen. Ich denke, Sie haben es verfolgt, vor dem Verwaltungsgericht in Osnabrück wurden nun mir bekanntermaßen zum ersten Mal, ehrlich gesagt, die geleakten Protokolle zitiert. Mhm. Und der Richter hat sozusagen Zitate vorgelegt, die der Präsident Schade, der jetzige Präsident, der musste dazu Stellung beziehen. Rausgekommen ist ein Urteil, es ging um die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ein Urteil, würde ich gerne noch Ihre Meinung hören, was eigentlich sagt, wir wissen nicht, ob es vielleicht also nicht verfassungskonform ist, verfassungswidrig. Wir müssen es wieder vors höchste Gericht nach Karlsruhe legen. Haben Sie es verfolgt? Hat Sie es überrascht? Wie haben Sie es
bewertet? Es hat mich sehr gefreut. Mhm. Das waren mutige Richter, die wirklich das gemacht haben, was Richter eigentlich machen sollen im Rechtsstaat. Unabhängig und mutig kontrollieren, was der Staat macht. Ist das in Ordnung oder nicht? Oder muss man als Gericht eingreifen, um die Grundrechte zu schützen? Mhm. Es war ja ein harter Grundrechtseingriff, um den es ging. Es war ein Berufsverbot. Jemand aus dem Pflegeberuf durfte die Pflegeeinrichtung nicht mehr betreten, weil, ich glaube, es war eine Sie, weil sie nicht geimpft war. Das ist ja ein ganz harter Eingriff in die Berufsfreiheit. Und die Richter gucken sich da, deswegen liegt es jetzt auch vor Gericht. Und die Richter machen das, was Richter machen. Sie überlegen, sie suchen sich die Sachverständigen und die Zeugen, die sie brauchen, sozusagen. Deswegen laden die eben auch den jetzigen Präsidenten vor und sagen, wir wollen jetzt mal wissen. Sie gucken sich die RKI-Protokolle an und sie sagen, wir wollen jetzt mal wissen, war das wirklich so? Wie hast du das empfunden und so weiter? Und er sagt dann, ja, es war Politikmanagement. Es war keine Wissenschaft, sondern es war Politikmanagement. Und jetzt machen sie das, was die Verfassung vorsieht für Gerichte, die eine, also, oder, und dann sagen die Richter, naja, wenn das Politikmanagement war, dann halten wir die Maßnahme und das ganze Gesetz auch vor dem Hintergrund der RKI-Protokolle halten wir das Gesetz über die einrichtungsbezogene Impfpflicht für verfassungswidrig. Was die Richter jetzt nicht machen dürfen, ist, dass sie selber sagen, weil wir es für verfassungswidrig halten, wenden wir es nicht an und dann ist die Maßnahme, um die es geht, rechtswidrig. Das dürfen die sozusagen nicht. Das einzige Gericht, das ist die Regelung der Verfassung. Das einzige Gericht, das in Deutschland ein Gesetz für verfassungswidrig erklären darf, ist das Bundesverfassungsgericht. Dann gibt es das sogenannte Vorlageverfahren. Das ist das, was die Richter machen. Die sagen, also, liebe Kollegen in Karlsruhe, wir halten dieses Gesetz einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wir halten das für verfassungswidrig und würden es am liebsten nicht anwenden. Wir schicken es jetzt zu euch, guckt euch das nochmal an, wenn ihr das und sagt bitte, was ihr davon haltet. Und das passiert jetzt. Jetzt sind die Karlsruher gezwungen von den Osnabrücker Kollegen, sich dieses Gesetz nochmal genauer anzugucken und zu entscheiden, ist es verfassungsgemäß oder verfassungswidrig. Und das ist jetzt der Punkt. Jetzt müssen sich die Karlsruher auch dazu verhalten, dass es die RKI-Protokolle gibt, dass die Risikoeinschätzung, die in der Öffentlichkeit kommuniziert worden ist, nicht gestimmt hat und dass sie selber in verschiedenen Beschlüssen drauf reingefallen sind auf das RKI. Das ist das sozusagen das neben dem juristischen Tolle an dieser Vorlage der Osnabrücker Richter, dass sie jetzt das dem Bundesverfassungsgericht sozusagen unter die Nase reiben. Ja, guckt mal, RKI, da seid ihr auch drauf reingefallen. Was sagt ihr dazu? Und das müssen die jetzt offiziell machen. Das können sie nicht verdrängen. Insofern ist es mutig, klug, dass sie das machen. Aber es ist eigentlich es ist traurig, dass man das so hervorheben muss, weil es ist eigentlich das, was die Verfassung und das Gesetz von den Richtern, von allen Richtern während der Corona-Zeit verlangt hätte. Mhm. Aber schön, dass es jetzt wenigstens jemand ganz mutig macht.
Und das Verfassungsgericht hat ja die einrichtungsbezogene Impfpflicht bereits einmal abgesegnet gehabt. Ne? Sie müssten jetzt neu darüber entscheiden sozusagen. Ne?
Sie müssen nochmal darüber entscheiden. Das Argument ist, das hat das Verfassungsgericht selber schon mal gesagt, in einem anderen Urteil, in einem viel früheren Urteil. Und die Osnabrücker betonen das nochmal. Es kann sein, dass etwas verfassungsgemäß war, wächst dann aber sozusagen, Juristensprache, wächst dann in die Verfassungswidrigkeit hinein. Das heißt, im Lichte neuerer Erkenntnisse zum Beispiel müsste man sagen, okay, wenn wir das damals schon gewusst hätten, hätten wir damals schon sagen müssen, es ist verfassungswidrig.
Und gewusst hätten, ja, da sind wir bei, das Verfassungsgericht hätte natürlich auch jederzeit diese Protokolle vom RKI anfordern können, oder?
Das ist das Problem. Also das muss man, glaube ich, auch ganz offen sagen. Bei vielen Dingen, oder jetzt kommt ja immer die Standardausrede, das wussten wir damals nicht. Wenn wir das damals gewusst hätten, hätten wir alles anders entschieden. Ja. Das ist in ganz, ganz vielen Fällen eine Ausrede, weil das Wissen zu der Zeit schon auf dem Tisch lag. Man hätte es sich einfach nur einfach mal anschauen müssen. Also auch, da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, man hätte nicht die RKI-Protokolle gebraucht, um zu wissen, dass das RKI keine unabhängige Forschungseinrichtung ist, sondern eine weisungsgebundene Behörde. Das hätte man damals auch schon wissen können. Der Punkt war, man wollte es einfach nicht wissen. Und das Böse war eben, jemand, der was dagegen gesagt hat, wurde stigmatisiert und in die Ecke gestellt. Ja. Dann Querdenker, abweichende Meinungen. Es gab ja diese furchtbare Diskussion darüber, ob man bestimmte Meinungen überhaupt im Fernsehen zulassen sollte, zum Beispiel. Das ist vor dem Hintergrund Verfassung, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Demokratie. Eine wahnwitzige Idee. Diese Idee, dass man sagt, ja, manche Meinungen sind schwierig, gefährlich, vielleicht nicht richtig, die stellen wir mal in die Ecke und die wollen wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gar nicht hören. Das ist Medienversagen zum Beispiel auch gewesen. Also wir haben während der Corona-Krise bei allen Institutionen auf allen Ebenen Versagen gehabt. Und das ist auch einer der Gründe, warum man da genau hingucken muss und das genau aufarbeiten muss.
Ja. Ich habe noch zwei Fragen zu dieser Bundesverfassungsgerichtssache. Ich will das Bundesverfassungsgericht nicht in Schutz nehmen, aber ich würde mal Folgendes postulieren. Ja. Wenn die sich auf die Suche gemacht hätten nach Gutachtern oder Sachverständigen zum Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht, aufgrund des Klimas, was Sie auch gerade ansprechen, jetzt vor zwei Wochen kam zum Beispiel eine tolle Sendung mit John Ioannidis, das ist einer der weltbekanntesten sozusagen Epidemiologen und Statistikern. Der hat nochmal resümiert über den März und April 2020 und hat gesagt, er hatte die weltweit top angesehene Epidemiologen, die haben ihn angerufen und gesagt, ich traue mich hier gar nichts zu sagen, ich verliere meinen Job, vielleicht sogar er selber hat zum Beispiel Todesdrohung oder so erhalten. Das heißt also, ich würde mal davon ausgehen, es wäre auch wirklich schwierig gewesen, Sachverständige zu finden, die vielleicht in dem Klima, in dem herrschte, zu sagen, ich glaube, ich sehe es anders, als was Sie gerade postuliert. Würden Sie sagen, dass es vielleicht so gewesen
ist? Also es gibt aber auch, hätte schon Sachverständige gegeben, die das gesagt hätten, die kamen nur nicht zu Wort, weil sie keiner hören wollte. Okay. Es war nicht so, dass alle Sachverständigen geschwiegen haben, weil sie Angst hatten sozusagen. Manche haben mitgemacht, aus Karrieregründen zum Beispiel, und haben das gepusht. Andere hatten vielleicht Angst. Ja, es gab aber auch welche, die wollten reden und die hat man aber nicht angehört. Was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dann gibt es ja vorher Schriftsätze der Anwälte. Auch der Anwälte, da haben ganz viele Anwälte einen ganz tollen Job gemacht. Das muss man auch mal sehen. Die haben unheimlich viel Informationen zusammengetragen, die sie in ihren Schriftsätzen dem Bundesverfassungsgericht dann auf dem Silbertablett präsentiert haben. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch vom Tisch gewischt. Also der Punkt wäre gewesen, das Bundesverfassungsgericht ist ja eine ganz starke Institution in unserer Gesellschaft. Die hätten die Macht und die Power und die Reputation gehabt, sich dagegen zu stemmen, sozusagen. Das hätten die schon gehabt. Die hätten sich dann auch, wenn sie die entsprechenden Leute noch gefragt hätten, die entsprechenden wissenschaftlichen Grundlagen gehabt hätten, Wenn die es nicht machen sollen, wer soll es denn dann machen? Mhm. Das ist so, es kann nicht der kleine Angestellte sein, der dann irgendwie jetzt gedrückt wird vom Chef, sich impfen zu lassen unbedingt. Der hat es viel schwerer, aber da sitzen die Richter, hochbezahlt, hoch angesehen, von der Verfassung mit totaler Unabhängigkeit ausgestattet. Keiner kann ihnen was. Und die machen es auch nicht. Mhm. Und das ist, da ist der Punkt.
Mhm. Und das haben Sie, was mir eine gute Vorlage gegeben, Sie haben jetzt gesagt, der kleine, sozusagen, nicht Mann oder Angestellter, der zur Impfung gedrängt wird. Mhm. Wir haben jetzt gerade einen aktuellen Fall, zwei Fälle würde ich gerne ansprechen. Wir haben einen aktuellen Fall, ein Soldat, er sitzt jetzt gerade im Gefängnis, weil er sozusagen die Duldungspflicht der Corona-Impfung nicht erduldet, würde ich mal sagen. Er will sich nicht impfen lassen. Und im angesprochenen Fall in Osnabrück war es eine Pflegerin, glaube ich, die wollte sich auch nicht impfen lassen. Bevor wir jetzt vielleicht diesen Fall des Soldaten nochmal besprechen, aber grundsätzlich würde mich interessieren, wie soll denn eigentlich eine Person wirksam in eine Impfung einwilligen, wenn damit Jobverlust oder in dem Fall zum Beispiel sozusagen Gefängnis oder Geldstrafen waren es bei dem Herrn, als Konsequenzen warten? Ich verstehe bis heute nicht, wie man davon ausgehen kann, dass jemand sich frei und informiert für eine medizinische Behandlung entscheiden kann, wenn diese ganzen Konsequenzen im Raum stehen. Wie soll denn das gehen?
Also, das stimmt. Das war sozusagen ja auch, es war ja, also teilweise, es gab ja keine allgemeine Impfpflicht und trotzdem haben sich viele Leute gedrängt gefühlt, sich impfen zu lassen.
Also fast hätte es eine gegeben, aber es gab
fast
keine.
Fast hätte es eine gegeben, zum Glück nicht.
Ja.
Genau. Das war aber auf jeden Fall eine indirekte Impfpflicht, eine Impfpflicht durch die Hintertür. Der Druck, der aufgebaut worden ist zum Beispiel, das war genauso gut, als ob's, das war in vielen Fällen genauso gut, als ob es eine gesetzliche Impfpflicht gegeben hätte. Mhm. Es war aber eine indirekte. Und in den Fällen, in denen es um eine direkte Impfpflicht geht, da kommt sozusagen auf die Einwilligung nicht mehr an. Das ist sozusagen der juristische Punkt. Wenn der Staat das vorschreibt sozusagen, du musst dich jetzt impfen lassen, dann ist egal, ob du einwilligst oder nicht.
Klar.
Das ist das Problem. Also das ist natürlich was, und das zeigt aber auch, was für ein harter Grundrechtseingriff das ist. Es geht um das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, auf Gesundheit, und sie werden gezwungen, sich da was spritzen zu lassen. Das ist ein extrem harter Eingriff. Und da hätte man extrem genau gucken müssen, ob das wirklich nötig ist, ob es überhaupt geeignet ist, ob es auch erforderlich ist, ob es verhältnismäßig ist und so weiter.
Mhm. Vielleicht darf ich da die Robert-Koch-Institut-Protokolle zitieren. Nicht ganz, wahrscheinlich schaffe ich es, aber da steht drin, die Politik hat längst entschieden, es sollen so viele Menschen so schnell wie möglich geimpft werden. Zitat Ende. Ich würde gerne mit Ihnen kurz einen Abstecher machen in das Medienrecht, was Sie auch schon angesprochen haben, was ich denke, was ich hier schon rauskristallisiert, was teilweise unter all dem liegt oder vielleicht über all dem. Sie sind Professor für Medienrecht. Ich habe ein älteres Interview von Ihnen mir angehört, da sagten Sie mal, wir brauchen einen freien Rundfunk, damit die Demokratie funktioniert. Wir brauchen einen freiheitlichen Rundfunk, der der Demokratie dient. Das ist, was das Grundgesetz will. Zitat Ende. Wie würden Sie die Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einschätzen bezüglich der Pandemiepolitik, was sozusagen was dieses Zitat angeht?
Ich bin ganz beeindruckt von dem Zitat, aber nein, das haben die nicht gemacht. Und das ist einer, also um es ganz klar zu sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist seiner Funktion für die Demokratie und seiner Aufgabe nicht nachgekommen. Mhm. Punkt. Während der Corona-Zeit. Punkt. Und das ist einer der Gründe, warum die Corona-Zeit so schwierig und so schlimm war. Wir hätten freie Medien gebraucht, freiheitliche Medien gebraucht, die mutig und selbstständig recherchieren und kritisch hinterfragen. Dann hätte die Regierung, die Exekutive, nicht so handeln können, ungehemmt so handeln können, wie sie es tatsächlich getan hat. Wir hätten unabhängige Gerichte gebraucht, die haben wir auch nicht gehabt. Wir hätten auch genauso die unabhängigen Medien gebraucht. Also das ist ganz einfach, die Demokratie lebt einfach von der Freiheit. Mhm. Man muss frei seine Meinung äußern können, man muss freien Zugang zu Informationen haben, man muss mitbekommen, was so diskutiert wird. Und das geht bei uns in der Massendemokratie nicht ohne Medien. Dafür brauchen wir einfach die freien Medien. Und das müssen die machen. Und man braucht auch, und das ist die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ich liebe eigentlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir brauchen, die Idee ist unglaublich toll. Wir brauchen eine verlässliche Informations- und Medieninfrastruktur, die freiheitlich ist, nicht staatsgetragen, die freiheitlich ist und objektiv ist und pluralistisch ist und kritisch ist. Das brauchen wir als Bürger in der Demokratie, sonst können wir nicht wirklich entscheiden. Sonst werden wir manipuliert und vorgeführt. Mhm. Und deswegen, das ist das Traurige und das ist auch der Schock gewesen in der Corona-Zeit, wie wenig der öffentlich-rechtliche Rundfunk und viele andere Medien auch, aber nicht alle, sich tatsächlich auf diesen Demokratieauftrag besonnen haben. Das ist nicht passiert. Also bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hatte ich ganz stark das Gefühl, es geht darum, den Bürgern die Corona-Politik zu erklären. Und die Angstmacherparolen der Regierung weiterzugeben an die Bürger. Das war nicht die Aufgabe, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat. Der hat die Aufgabe, kritisch zu hinterfragen, ist die Politik denn in Ordnung? Ist die Pandemie so schlimm? Was passiert denn eigentlich? Mhm. Ich bringe Ihnen noch mal ein anderes Beispiel, bei dem man das auch ganz gut sieht. Ganz wichtig ist, oder die Wirkung von Bildern ist ja unheimlich stark. Mhm. Deswegen ist natürlich Fernsehen so wirkmächtig auch. Sie können sich natürlich noch an die Bilder von Bergamo erinnern. Dieses eine Bild, was unheimlich Angst gemacht hat, was unheimlich viel Wirkung entfaltet hat, in die Richtung, die Bürger in eine bestimmte Richtung zu bringen oder Zustimmung zu der harten Lockdown-Politik zu gewinnen. Also man sieht da halbdunkel Straße in Italien irgendwie, es fahren 5 Militärlaster im Halbdunkeln irgendwo hin, man weiß nicht genau wohin. Und dann heißt es ja, in Bergamo stapeln sich die Leichen. Covid-Leichen und man muss das Militär einsetzen, um die Leichenberge bewältigen zu können. Und das ist natürlich eine unglaubliche Angstmachergeschichte und dann dieses Angstmacherbild noch. Die Aufgabe von richtigen Journalisten wäre jetzt gewesen zu klären, was ist denn eigentlich mit dem Bild? Was ist denn der Hintergrund? Das wissen wir inzwischen, was der Hintergrund ist. Das waren gerade mal 5 Lastwagen, und die waren gar nicht voll, sondern man hat einfach mal gesagt, naja, das Militär transportiert jetzt die Leichen mal kostenlos weg, sozusagen. Das ist ja der Witz. Das war nicht, das Bild war ein ganz anderes, als es dann irgendwie dargestellt worden ist. Und dann wäre die Wirkung auch eine ganz andere gewesen. Dann wäre das Bild nämlich ein Larifari-Bild gewesen, das eigentlich gar keinen interessiert. Und das ist die Aufgabe von Medien, sowas zu hinterfragen. Und das haben die nicht gemacht. Und das ist ein ganz, ganz großes Medienversagen in der Corona-Krise.
Und wir gibt ja sozusagen Medienstaatsverträge, Rundfunkverträge, in denen das, was Sie gesagt haben, alles drinsteht, ausgewogen, überparteilich, objektiv. Ja. Ich kenne viele Menschen, die würden sagen, dieser Vertrag wurde sozusagen einseitig gebrochen. Also sie sind verpflichtet zu zahlen und dürfen sich im Fernsehen aber beschimpfen lassen, weil sie zum Beispiel, keine Ahnung, eine kritische Meinung zur Maske haben, was wiederum in den RKI-Protokollen steht. Aber ist denn irgendwie in diesen Medienstaatsverträgen eigentlich eingebaut, dass es eine Kontrolle gibt, dass sowas nicht passieren kann? Also ich kann ja alles aufs Papier schreiben und sagen, ja, also übrigens, die Würde des Menschen ist unantastbar, toll. Aber gibt es denn in diesen Medienstaatsverträgen keinen rechtlichen Grund, um zu sagen, ab jetzt ist es hier nicht mehr dem Vertrag sozusagen folgend? Mhm. Es gab wahnsinnig viele Beschwerden, die wurden aber dann eigentlich fast alle niedergeschmettert. Mhm. Gibt es keine Kontrollinstanz?
Doch, es gibt eine Kontrollinstanz. Es gibt, jeder Sender hat sozusagen seinen Senderrat. Also beim ZDF heißt das ZDF-Fernsehrat. Mhm. Das ist sozusagen das Parlament des Senders. Das ist die zentrale Entscheidungsinstanz. Die großen, wichtigen Fragen werden da entschieden. Und die Idee ist, in diesem Medienrat oder in dem Fernsehrat sozusagen, da sitzt ein Abbild der Gesellschaft. Alle Gruppen der Gesellschaft schicken Vertreter dahin und so weiter. Und dann haben wir sozusagen, die Gesellschaft entscheidet, ist das entscheidende Entscheidungsorgan für den Sender. Und die könnten eingreifen, wenn der oberste Rundfunkrat sagt, pass mal auf, so eine Tagesschau-Kommentare wollen wir nicht mehr haben. Solche einseitigen Zuschauerbeschimpfungen gehen nicht. Dann ändert sich das auch. Also es ist wie Bert Brecht sagt, der Fisch stinkt vom Kopf her. Das ist das Problem. Der Rundfunk hat, das ist die Aufgabe des Rundfunksrats, dafür zu sorgen, dass die Vorgaben des Rundfunkstaats oder der Staatsverträge eingehalten werden. Das ist sozusagen der Punkt. Mhm. Aber das Problem ist natürlich wie immer, dass der Rundfunkrat eben auch stark politisch dann doch wieder, ich will nicht sagen dominiert wird, aber schon sehr stark beeinflusst wird. Und das Problem ist wieder, Das ist die Konstruktion auf dem Papier. Nette Konstruktion, da haben wir das Kontrollorgan, die sorgen dafür und dann klappt das alles. Wenn die Menschen das nicht machen, die da drin sitzen, also die Institution funktioniert nur, wenn die Menschen mutig sind und das machen, was das Recht von ihnen will. Wenn das nicht funktioniert, dann nützt der Rundfunkrat nichts. Wenn die alle Angst haben und gucken, was will die Kanzlerin, ZDF-Fernsehrat, alle haben Angst und gucken, was will die Kanzlerin zum Beispiel, und geben das an die Chefredakteure weiter sozusagen, dann ist klar, dass der Sender auf Linie gebracht ist.
Mhm. Ich würde gerne mit ihm noch zum Thema Corona-Aufarbeitung sprechen. Also im Prinzip ist das ganze Gespräch Corona-Aufarbeitung, aber der Wunsch nach einer Aufarbeitung ist bei einigen Leuten sehr stark, verständlicherweise. Bei einigen Leuten vielleicht verständlicherweise auch nicht sehr stark. Wir hatten jetzt gerade, es war Bundestagswahl in Brandenburg, also Landtagswahl in Brandenburg. Da wurde gefragt, was sind so Ihre Gründe für die Wahl? Und da wurde sozusagen absichtlich der Wunsch nach Corona-Aufarbeitung, oder absichtlich, aber der wurde nicht nachgefragt nach dem WLAN. Ich denke, dass es einige Leute gibt, die sich wünschen, dass es aufgearbeitet wird. Es gibt auch einige Parteien, die das stark fordern. Es ist jetzt ein Antrag eingegangen vom Bündnis Sarah Wagenknecht, der sehr fundiert ist und eigentlich einen Untersuchungsausschuss für den ganzen, für den Bundestag fordert, anstatt in den Landtägen. Mhm. Mit Blick auf die RKI-Protokolle, und wir haben es auch schon behandelt, aber bedeutet es für die juristische Aufarbeitung, bedeuten die RKI-Protokolle neue Möglichkeiten für eine juristische Aufarbeitung?
Sie machen es jedenfalls stärker klar, dass man aufarbeiten muss. Es ist nochmal eine andere Grundlage. Es ist juristisch natürlich immer ein Unterschied, ob man Vermutungen hat, dass die Politik sozusagen dem RKI reinredet oder ob man schwarz auf weiß hat in offiziellen Protokoll. Also insofern ist die juristische Schlagkraft dieser Argumentation, es war ja keine Wissenschaft, sondern Politik getarnt als Wissenschaft. Mhm. Die Schlagkraft dieser Argument ist natürlich stärker durch die RKI-Protokolle. Mhm. Und deswegen ist natürlich, könnte das ein Schub sein für die Aufarbeitung. Und wir brauchen eine ganz, ganz dringend, aus ganz verschiedenen Gründen brauchen wir eine ganz dringende, umfassende Aufarbeitung. Mhm. Ich finde, wenn ich das einfach mal sagen darf, wir brauchen eine Aufarbeitung schon mal aus individuellen Gründen. Es ist vielen Leuten Unrecht passiert. Und im Nachhinein wird noch deutlicher klar, wie schlimmes Unrecht das war. Also nur Beispiele, diese vielen Leute, die durch den indirekten Impfdruck, durch die 2G-Regeln, durch den Druck am Arbeitsplatz in Impfungen reingedrängt worden sind und jetzt möglicherweise unter starken Impfnebenwirkungen und so weiter leiden. Das ist ein ganz schlimmes individuelles Unrecht. Mhm. Und das müssen wir unbedingt aufarbeiten, schon wegen dieser Leute. Und soweit es irgendwie geht, muss da auch wieder Gutmachung stattfinden, zum Beispiel. Wir müssen aber auch, das ist die individuelle Ebene, es gibt auch auf gesellschaftlicher Ebene die ganz, ganz starke Notwendigkeit aufzuarbeiten. Wir leiden ja auch als Gesellschaft darunter, dass nicht aufgearbeitet worden ist bis jetzt. Der banale Grund ist, wir müssen aufarbeiten, um aus Fehlern zu lernen und zu überlegen, wie können wir verhindern, dass dasselbe nochmal passiert, wenn wir nochmal sowas haben. Mhm. Das ist der banale Grund. Es gibt aber noch einen tieferen Grund. Wir haben auch eine gesellschaftliche Spaltung. Mhm. Und die Spaltung hängt nicht nur an Corona, aber sie hängt auch ganz stark an Corona. Das muss man einfach sehen. Eine Mehrheit der Bevölkerung, der Bürger, ist ganz übel mit einer Minderheit umgegangen. Also diejenigen, die sich gegen den Mainstream gestemmt haben, die sich nicht impfen lassen wollten, die Impfgegner waren zum Beispiel, die sind von der Mehrheit ganz böse und ganz übel und ganz unzivilisiert behandelt worden. Ich stand da und habe mir angeguckt, wie wird gegen die Impfgegner gehetzt. Also ich persönlich...
Die waren vielleicht gar keine Impfgegner, sondern waren nur Kritiker.
Oder nur Kritiker zum Beispiel. Da fängt es schon an. Ja. Aus den Kritikern wurden plötzlich Gegner und Gegner war was Schlimmes. Mhm. Also ich persönlich, ich war ein sehr überzeugter, ich war von Anfang an gegen eine Impfpflicht. Ich persönlich wollte mich aber impfen lassen. Aber der entscheidende Punkt ist, das muss jeder selber entscheiden. Und es gibt Gründe dagegen. Ich habe es auch bitter gebüßt, dass ich mich habe impfen lassen. Der Punkt ist aber, wie geht die Mehrheit mit der Minderheit um? Mhm. Da habe ich tatsächlich so das Gefühl gehabt, der Firnis der Zivilisation ist sehr dünn bei uns. Mhm. Also wenn man sich, also das ist, es ist ja in vielen Bereichen passiert, aber so der beispielhafte Bereich, in dem es ganz deutlich wird, ist, wie wurde gegen die Impfkritiker gehetzt zum Beispiel. Und inzwischen weiß man, dass die Impfung noch nicht mal ansatzweise das gehalten hat und das halten konnte, was man uns versprochen hat, dass die Impfung das halten würde. und das zeigt zum Beispiel auch, dass das, also ich finde die Art und Weise, wie mit Impfkritikern umgegangen worden ist, war schon unzivilisiert und in einer Demokratie nicht würdig, wenn die Impfung wirklich richtig toll gewesen wäre. Mhm. Und jetzt sieht man aber noch nicht mal, das war der Fall. Umso schlimmer ist es, wie damit umgegangen worden ist, mit diesen Menschen. Mhm. Also, und da sind auch Gründe, das führt auch zu Verbitterung und zu einem nicht kleinen Teil der Bevölkerung hat das zu Verbitterung geführt. Und das ist natürlich auch etwas, was die Spaltung verursacht. Wir müssen aber tatsächlich auch sehen, es gibt zwei große Gruppen, die kein Interesse an der Aufarbeitung haben. Die eine Gruppe sind natürlich die Täter, die zum Teil immer noch an den Schalthebeln sitzen, in den Medien, in der Politik und so weiter. Die andere Gruppe, die größere Gruppe, sind aber die vielen Mitläufer, die mitgelaufen sind und auch gehetzt haben gegen ihre Nachbarn, gegen ihre Kollegen am Arbeitsplatz, die sich nicht haben impfen lassen zum Beispiel oder die andere Meinungen vertreten haben und dann böse gemobbt worden sind. Also das wissen wir ja alles gar nicht, in wie vielen Tausenden von Arbeitsplätzen an Arbeitstagen da was passiert ist. Das sind Gründe auch für eine Spaltung und wir müssen als Gesellschaft uns wieder zusammenfinden und das geht nicht ohne Aufarbeitung. Und eine Spaltung überwinden heißt, wir müssen erstmal gucken, was ist eigentlich passiert. Und man muss auch sagen, euch ist Unrecht geschehen. Also es gibt ja Beispiele dafür, wie so gesellschaftliche Spaltungen aufgearbeitet worden sind in verschiedenen Teilen, in verschiedenen historischen Kontexten, in verschiedenen Staaten und so weiter, in Gesellschaften. Das Erste ist, man muss einfach mal gucken, wo ist was passiert. Und man muss das Unrecht auch als Unrecht benennen. Sonst gibt's keine Versöhnung. Im Idealfall brauchen wir ja vielleicht eine Versöhnung auch wieder. Die Spaltung kann man auch nur durch Versöhnung überwinden, finde ich. Und das gibt's nicht, ohne dass man vorher sagt, das war Unrecht und dieses Unrecht, das tut uns leid. Wir anerkennen, dass euch ist was Böses passiert. Mhm. Sowas muss passieren. Deswegen muss man auch eben aufarbeiten.
Mhm. Mich hat freudig beeindruckt, oder ich habe gelesen, Sie sprechen auch von Trauma und von Traumatisierung in einem Interview und von der Weitergabe von Trauma über Generationen. Und da sind wir in Deutschland also sozusagen mit dabei. Der wissenschaftliche Dienst hat sich sogar vom Bundestag mit der generationsübergreifenden Weitergabe von Trauma beschäftigt und sagt in diesem Gutachten, ja, es führt wahrscheinlich zu einer verängstigten Gesellschaft, einer ängstlicheren Gesellschaft. Ich finde diesen Punkt enorm wichtig, aber ich höre davon ganz wenig. Und wollte Sie einfach fragen, sind Sie ja sozusagen der Meinung, dass man postulieren kann, es gibt Leute, die haben eine Traumatisierung erlebt? Und gibt es überhaupt einen gesellschaftlichen Umgang für dieses Trauma?
Ich glaube, den Umgang gibt's nicht. Den müssen wir entwickeln. Mhm. Diese Weitergabe von Traumata, die ist ja, oder die Forschung dazu, die hat sich vor allen Dingen mit der Nazi-Zeit beschäftigt und mit der Weitergabe über Generationen von Traumata aus Krieg und Verfolgung und so weiter. Und die Idee oder das Forschungsergebnis ist tatsächlich, das Trauma betrifft nicht nur die Eltern, die es direkt erlebt haben, sondern sie geben es an ihre Kinder weiter. Nicht bewusst natürlich, aber unbewusst. Und selbst die Enkel kriegen von diesem Trauma noch was ab. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass man mit diesen Traumata umgeht. Weil sonst haben wir in die zweite, dritte Generation noch traumatisierte, verängstigte, verbitterte, Verbitterung ist ja auch was man weitergeben kann, Menschen mit einer verbitterten Sicht auf die Gesellschaft. Also wir machen unsere Gesellschaft, wenn wir das jetzt über Jahrzehnte oder über längere Zeit verdrängen, dann machen wir unsere Gesellschaft in der Zukunft kaputt. Mhm. Also mehr Angst, das ist das, was ich im persönlichen Leben auch schon erlebe, dass man genauer guckt, was darf ich jetzt sagen oder was darf ich nicht sagen. Das hängt auch nicht nur, aber auch mit der Corona-Zeit zusammen, dass man eben, es gab nicht die freie demokratische Diskussion, dass man gesagt hat, ich weiß nicht, ob das Virus wirklich so schlimm ist und ich weiß nicht, ob die Impfung so gut ist. Das konnte man praktisch nicht mehr sagen. Wenn man das gesagt hat, wurde man gemobbt, stigmatisiert und in die Ecke gedrängt, ausgegrenzt. Und das führt natürlich zu Ängsten. Das führt auch zu Ängsten bei denjenigen, die selber ausgegrenzt haben, weil die ja wissen, wie das dann funktioniert. Und wir kriegen tatsächlich, das würde ich unterstreichen, wir kriegen eine im Kern verängstigte Gesellschaft, wenn wir nicht aufarbeiten. Mhm. Das wäre ganz wichtig. Mhm. Ich könnte jetzt ein banales Beispiel erzählen. Es ist verjährt. Also wenn, was machen Sie denn? Was hat man früher vor Corona in Berlin gemacht? Entschuldigung, wenn ich das mal so erzähle. Sie sind Fußgänger, stehen an der roten Fußgängerampel. Mhm. Sie gucken rechts, gucken links. Es ist schon irgendwie, kein Auto kommt. Was machen Sie denn?
Ich warte natürlich bis grün ist.
Ja, da sind Sie rechtstreuer als ich. Also ist bei mir verjährt. Also ich bin dann Ja, oder wissen wir, ist egal. Also jedenfalls, eigentlich, wenn ich Kinder da stehen, dann marschiere ich rüber bei Rot.
Ja, ist mir auch schon passiert.
Und früher war das in Berlin so. Sofort laufen ganz viele hinterher. Mhm. Oder auch, bis ich mich entschieden habe, rüber zu laufen, laufen andere schon rüber. Mhm. Also es war, und seit Corona stehe ich, seit Corona läuft keiner mehr hinterher, wenn ich das mache. Mhm. Das war eine ganz üble Erfahrung. Es ist banal, aber das, die Leute gucken mich so an, was macht der denn da? Und früher haben sie gegrinst und sind mitgelaufen.
Ja.
Und das sind so die winzigen, die ganz kleinen winzigen Punkte, an denen man sieht, dass wir immer noch ganz viel Angst in der Gesellschaft haben. Mhm. Wir verdrängen diese Angst ein bisschen. Sie ist nicht ganz so offensichtlich, aber sie kommt ganz schnell raus. Mhm. Auch, dass man sagt, zum Beispiel, dass der Alltag aggressiver wird. Aggression ist ja auch so eine Art von, eine Art, wie sich Angst äußert. Man kann manchmal so in Großstädten jedenfalls oder in Berlin erlebt man das ganz oft, dass die Zündschnur verhältnismäßig kurz ist. Wegen Banalitäten gibt es ganz großen Streit auf der Straße. Ganz plötzlich. Mhm. Das war früher auch anders. Und das ist auch so diese tiefe Verunsicherung, Verängstigung durch Corona. Und da müssen, das müssen wir uns anschauen und da müssen wir drüber reden. Das ist die Traumabewältigung. Also Verdrängung bringt es langfristig nicht. Mhm. Da müssten wir jetzt eben Sozialpsychologen fragen, was machen wir mit diesen gesellschaftlichen Traumata? Das wäre auch wieder eine Aufgabe für Medien zum Beispiel. Die müssen darüber reden, machen die auch nicht. Aber das wäre, wir haben in allen Bereichen der Gesellschaft, müssen wir genau hingucken, was ist da passiert, welche Folgen hat das und so weiter. Und wir müssen den gesamten Sachverstand, den wir hier haben, alle Fächer, alle Leute, alle Menschen mit Erfahrungen und so weiter, die müssten wir fragen und dieses Wissen einbringen und überlegen, was ist passiert, welche Folgen hat das und wie können wir mit diesen Folgen jetzt umgehen. Und das ist die Aufgabe der Aufarbeitung.
Mhm. Wir können auch zu meiner letzten Frage kommen, und zwar es gibt Leute, die der Meinung sind, auch an mich herangetragen, dass sozusagen es immer noch möglich wäre, dass bei dem nächsten Ausruf einer Pandemie oder eines Gesundheitsnotstands eigentlich wieder das Gleiche passiert, was wir jetzt erlebt haben. Es gibt Leute, die sozusagen meinen, das war jetzt das Template, das Muster, und wir gucken, ob das funktioniert oder nicht, ob es geht, ob die Akzeptanz dafür reicht. Ist der Rechtsstaat, nehmen wir mal an, jetzt wird das nächste Mal ein Gesundheitsnotstand ausgerufen durch die WHO. Mhm. Ist der Rechtsstaat dafür bereit, dort anders zu handeln? Erleben wir eine Wiederholung? Haben wir noch Spuren in den Gesetzen, in der Gesetzeslage, in der Deutung des Gesetzes von Corona, die eigentlich ermöglichen, dass das Gleiche wieder passiert?
Ja, das haben wir. Und das ist ein Problem. Wir haben den bösen Paragraphen aus dem Infektionsschutzgesetz, der dann die Grundlage für all diese Maßnahmen war und der vom Bundesverfassungsgericht abgenickt worden ist, sozusagen. Den haben wir noch. Der ist gerade außer Kraft gesetzt. Der kann aber mit einem ganz einfachen Bundestagsbeschluss ganz schnell in Kraft gesetzt werden. Mhm. Das kann innerhalb von Stunden passieren, wenn die Bundestagsabgeordneten wollen. Mhm. Also, rechtstechnisch ist das alles kein Problem. Das ist tatsächlich, andere Staaten haben die Corona-Gesetze abgeschafft. Mhm. Die müssten wieder ganz neu anfangen, wenn sie solche Gesetze machen würden. Wir haben diesen Corona-Paragraphen einfach nur außer Kraft gesetzt. Das ist juristisch was anderes.
Also auf Pause gedrückt?
Ja, wir haben auf Pause gedrückt.
Wenn alle sagen, jetzt brauchen wir es wieder, dann kann es wieder losgehen.
Mit einem Knopfdruck. Mhm. Eben andere Staaten, die haben es gelöscht, um in diesem Bild zu bleiben. Da gibt's diese Gesetzgebung gar nicht mehr. Das ist tatsächlich auch ein Problem. Mhm. Aber das zeigt, dass wir irgendwie nicht so richtig an die Aufarbeitung ran wollen, zum Beispiel. Und natürlich ist das Problem, Ich bin nicht davon überzeugt, dass alles wieder anders laufen würde bei der nächsten Pandemie. Mhm. Auch deswegen nicht, weil wir nicht genug drüber geredet haben. Also wir haben nicht in der breiten Bevölkerung diese Diskussion darüber, auch nicht in der breiten, in der Breite der Juristen, in der Breite der Gerichte, in der Breite der Medien. Wir haben da keine Diskussion darüber, dass viel falsch gelaufen ist und dass man das anders machen müsste. Und das wäre ja die allererste Voraussetzung dafür, dass man es anders macht. Also ich wäre da skeptisch.
Weil vielleicht zum Schluss die Frage, haben sich einfach gewisse Juristen, ich meine Medienleute vielleicht auch, die sehr, sehr darauf gepocht haben, dass alles in Ordnung ist und rechtmäßig und verhältnismäßig, sind die in einer Sackgasse? Können die nicht mehr zurück? Also können die sie nicht umdrehen und sagen, wisst ihr was? Weil ich meine, da ging es ja nicht um kleine Sachen. Die müssten ja sagen, ich habe mich in einer Entscheidung, die Leid verursacht hat, also massives Leid, habe ich mich geirrt und dafür übernehme ich Verantwortung. Befinden die sich vielleicht mehrheitlich in so einer Sackgasse und was machen sie da jetzt? Ja.
Das ist tatsächlich interessant. Das braucht menschliche Größe. Die müssen sich öffentlich hinstellen und sagen, tut mir leid, diese Urteile von mir waren Mist. Ich gebe mir jetzt Mühe, ich mache das nie wieder. Das wäre die menschliche Größe, die man gerne hätte. bin mal gespannt, ob wir sowas erleben. Das Problem ist tatsächlich, die Sozialpsychologen nennen das Escalation of Commitment. Mhm. Das heißt, je stärker der Druck von außen wird, desto mehr hält man an einer Entscheidung fest, die man getroffen hat. Das kennen wir also. Das kennen wir alle. Wenn der Druck von außen kommt, nee, sag ich, nee, da habe ich doch recht gemacht. Nee. Und je mehr der Druck wird, desto weniger gerne geben sie zu, dass das, was sie damals gemacht haben, auch nicht in Ordnung war. Und das ist natürlich so, das ist auch tief im Menschen, im menschlichen Verhalten verankert. Das macht es auch schwierig. Mhm. Aber das Schöne ist, das, was die Osnabrücker Richter jetzt gemacht haben, dass sie dem Bundesverfassungsgericht ausdrücklich die Hausaufgabe geben. Guckt euch das nochmal an. Mhm. Überlegt mal, ob ihr dieses Gesetz, das ihr vor anderthalb Jahren als verfassungsmäßig angesehen habt, immer noch als verfassungsmäßig ansehen würdet. Mhm. Das ist eine wunderbare Vorlage für die Verfassungsrichter. Und deswegen bin ich auch unter diesem Gesichtspunkt total gespannt, was die eigentlich machen. Mhm. Sie könnten es ganz platt machen und das wäre traurig. Dann wären sie ihrer Rolle und ihrer Verantwortung nicht gerecht. Sie könnten es theoretisch rechtlich machen, dass sie sagen, vor anderthalb Jahren haben wir gesagt, das Gesetz ist in Ordnung, wir haben es geprüft, dabei bleiben wir und tschüss. Mhm. Das wäre so der Worst Case. Mhm. Ich habe die Hoffnung, dass sie vielleicht das vielleicht ein Nachdenken gibt und sie diese goldene Brücke betreten. Es war vielleicht meinetwegen damals noch einigermaßen in Ordnung, als wir das so gesehen haben, aber jetzt jedenfalls nicht mehr. Mhm. Das wäre sozusagen so ein kleiner Ausweg. Das ist nicht die ganz große menschliche Größe, aber immerhin, man betritt einen anderen Pfad. Mhm.
Ja, dann bleibt mir nur noch Ihnen für das Gespräch zu danken.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucka.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.